So, wir begrüßen noch, sind noch einige Gäste dazugekommen, auch von außen. Herzlich willkommen. Wir freuen uns über alle, die uns noch Gemeinschaft geben. So, ich möchte jetzt noch beten, und zwar darf ich, oder Lubke, darf ich bitten, dass du zuerst betest und dann mache ich noch einen Schluss. Ja. Steh gerade auf, dass alle hören.
Ja, wir versammeln uns zu dir. Das ist unser großes Vorrecht, dass wir vor dich kommen dürfen, vor deinen Thron, Jesus, um vor dir zu sein, ganz stille, von dir zu hören, von dir zu lernen, ja, immer ähnlicher zu werden, wie du bist, du großer Heiland. Danke für dieses Vorrecht.
Und hab Dank, Herr Jesus Christus, dass wir dich loben dürfen und in aller Form anerkennen, dass du der Herr und Herrscher unseres Lebens bist, dass dir alle Bereiche gehören und unser ganzes Leben immer wieder ausgerichtet ist auf dich, konzentriert auf den einen Punkt, den einen, den uns Gott gegeben hat als Offenbarung seines Herzens und in dem einen wir alles haben, alles besitzen dürfen. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken. Herr, nun konzentriere uns da drauf und lass auch unseren Bruder Heinemann jetzt von dir gebraucht werden. Amen.
Amen.
So, ich möchte nun heute Morgen das erste Thema behandeln. Ich habe es so bezeichnet: Grundlagen bzw. Voraussetzungen für geistliches Wachstum. Denn, liebe Geschwister, wenn die Grundlagen nicht klar sind, die Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann kann man nicht etwas in Gang setzen, produzieren oder in einen Lernprozess umsetzen, was überhaupt nicht möglich ist. Ich möchte so vorgehen, dass ich heute Morgen jeweils anhand von einigen Beispielen Kontrastvergleiche vornehme, also Alternativen aufzeige und dabei dann, was die Schrift sagt, als Grundlage herausgreifen. Es ist immer gut, wenn wir auch das, was nicht geistlich ist, nicht biblisch begründet ist, das, was heute an vielen falschen Alternativen angeboten wird, einmal aufzeigen. Denn das gehört immer wieder zusammen. Danach möchte ich dann heute Morgen auch zu einer Gruppenarbeit einmal übergehen und mich nur auf das beschränken, was ich heute Morgen als Thema behandle. Wir werden zu den Fragen, die Bruder Mössinger gestern gestellt hat, wir haben das miteinander abgesprochen, noch einmal zurückkommen, wenn wir auch in diesem Prozess hier noch etwas weiter vorangeschritten sind. Sag mal, ist es ein bisschen stark übersteuert?
Ja, ich hab's. Ja? Ist zu laut.
Sagen Sie mal, können Sie mich so verstehen? Ja?
Oder ist gut, zu laut?
Ist zu laut. Gut, ich habe nämlich manchmal den Eindruck von einem Echo. Ich will einmal beginnen mit dem Zitat aus einem Büchlein von Fritz Binde, der vor Jahrzehnten gelebt hat, auch einer der Gemeinschaftsväter war, der von einem Sozialisten, Atheisten bekehrt wurde hin zum lebendigen Glauben, die heilige Einfalt. Vielleicht kennen einige die sehr empfehlenswerte Büchlein. Ich habe daraus schon einmal hier auch zitiert, möchte das aber nochmal tun und das voranschicken. Er schreibt nämlich insgesamt zu dem religiösen, frommen Betrieb Folgendes: Die vielbeschäftigte Äußerlichkeit, hinter der meistens der macherische, ehrsüchtige, gewinnsüchtige, genusssüchtige Menschengeist steckt, füllt auch die christliche Schaubühne zum bösen Teil aus. Herrscht nicht allenthalben die äußerliche Vielfalt, sucht man nicht von Veranstaltungen aller Art zu leben, erwartet man nicht beinahe alles vom äußeren Zusammenschluss, vom zahlenmäßigen Erfolg? tauchen nicht immer neue Methoden der Heiligung, neue Systeme, Richtungen, Bewegungen, neue Eiferer auf, die alle ihre verzückten Anhänger finden? O, der bunte Krämermarkt der Äußerlichkeiten, auf dem die allermeisten heute die christliche Seligkeit einzukaufen suchen, von Menschen eingenommen, von Sonderlehren hingenommen, in Richtungen und Rotten eingezwängt und eingeengt, an Öd zusammengeschriebene oder von Überschwänglichkeiten lebende christliche Blätter versklavt, von geistentleerten religiösen Stundenbetrieb umgetrieben, dabei in eine übertriebene, vereinsmäßige Arbeitsteilung eingeengt, von Überarbeitung erschlafft oder nervös überreizt, durch Überfütterung mit kraftloser Speise totgepredigt oder durch Parteieifer aufgereizt. So lassen sich, ach so viele, viele in der Hingabe ans Äußerliche um das Beste, was es für sie gibt, um das innerliche Leben mit Christus in Gott betäuben. Ich weiß es nicht. Die heilige Einfalls. Kann sein, dass Sie es oben auch vorfinden. Ich habe es daheim. Es ist empfehlenswert. Was würde er erst heute sagen? Fritz Binde. Fritz Binde, ein ehemaliger Sozialist und Schriftsteller. Sie merken es an der Sprache, wie rhetorisch geschickt er das auch formulieren kann. So, und nun zu meiner Thematik. Also in zwei Alternativen möchte ich jeweils einige Aspekte deutlich werden lassen, damit uns auch immer wieder der Spiegel des Wortes Gottes vor Augen gehalten wird. Das erste Begriffspaar, biologisches Leben, nur biologisches Leben, oder das Leben aus Gott, das geistliche Leben. Im Griechischen gibt es zwei Ausdrücke, das eine ist bios, das kennen Sie, und das andere zoe. Erstaunlich, dass das nun für den geistlichen Bereich vom Griechischen her steht. Wo dieses Leben aus Gott nicht vorhanden ist, wo keine Neuzeugung, Neuschöpfung, keine Neugeburt, Wiedergeburt sage ich heute nicht mehr so gern, weil der Begriff besetzt wird durch fernöstliche Religion. Ich habe das sogar mal hier erlebt, dass mir jemand, als ich ihn fragte, sind Sie wiedergeboren, sagte ja und meinte das im Sinne der Reinkarnation. Also, Neuzeugung, Neugeburt, Geburt von oben. Das, was uns Gott in diesem neuen Leben in Christus schenkt, ist Voraussetzung für geistliches Wachstum. Das ist im Natürlichen ja auch so. Wenn da kein Leben auf diese Welt kommt, kann es nicht wachsen. Und wie oft geben wir uns der Täuschung hin? Weil wir selber etwas produzieren, erreichen wollen, weil wir auf nur frommer, religiöser Basis versuchen, das, was nur Gott schenken kann, selber einzubringen. Und das funktioniert nicht. Was haben wir doch in Deutschland für Veranstaltungen? Was wird doch alles angeboten? Und wenn Sie mal wirklich nachfragen, wie viel geistliches Leben ist denn vorhanden? Und das bewährt sich nicht primär da, wo man zusammen ist. Man kann das mit Halleluja alles darstellen. Es bewährt sich in der Praxis. Ich sage mir das selber. Der Römerbrief zeigt das in den verschiedensten Positionen. Er zeigt auf, wie Gott sich auf unterschiedlichen Ebenen offenbart und wie er nur auf der letzten, der dritten Ebene, wo sich Gott selber schenkt, in Christus gottgemäß kundtun kann. Also nicht in der Schöpfung, da kann man den Schöpfergott erkennen. Nicht auf der Ebene des Gesetzes. Anhand der Gebote, da wird man oft versklavt und muss dann mit Paulus sagen, lern mich elender Mensch oder elender Ich-Mensch, wer wird mich denn erlösen aus diesem Todesleib? Da geht es in Römer drei ja um die Rechtfertigung, die uns neues Leben aus Gott vermittelt. Weil Gott das nur selber schenken kann, was von ihm geistgewirkt angeboten werden muss. Und ohne dieses Angebot geht's nicht. Wenn Religiosität an die Stelle des neuen Lebens tritt, ist das immer eine gefährliche Sache. Wer war denn der Hauptgegner des Herrn Jesu zu seinen Lebzeiten? Primär der fromme, religiöse Mensch, die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Und in uns steckt der Pharisäer genauso drin. Wir sind auch die, die von Natur aus gegen die Wahrheit rebellieren. Und sehen Sie, es will doch nur jemand neues Leben aus Gott, der an seinem Leben verzweifelt. Der mit dem, was er hier im irdischen, kosmischen Bereich hat, nicht zufrieden ist. Da kam ein junger Mensch zu Wilhelm Busch, hatte den Eindruck, er müsse sich bekehren. Sagt ihm Pastor Busch, wenn ich mal alt bin, dann will ich das tun. Ich will erst etwas vom Leben haben. Und Sie wissen, Pastor Busch war sehr schlagfertig. Der sagt, junger Mann, etwas vom Leben wollen Sie haben? Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Ich will das Leben haben. Sind etliche jüngere Menschen hier? Geben sich zufrieden mit etwas vom Leben. Ich habe ja während der letzten 17 Jahre in meinem Beruf junge Lehrer ausgebildet, die Absolventen der Universitäten kamen und die hatten alle so ihre Vorstellungen vom Leben. Ich habe hier und da auch ganz persönliche Gespräche führen können. Nur da, wo die Betreffenden keine Chance mehr sahen, mit sich und ihrem Leben fertig zu werden, haben sie das Angebot aufgegriffen. Aber sehen Sie, das kann auch nur wiederum Gott wirken. Er muss es vorbereiten, dass der Mensch an den Endpunkt kommt und damit er aufnahmefähig wird für das Geschenk Gottes. Ohne Christus in uns, und er wohnt durch seinen Heiligen Geist in uns, wenn wir neues Leben aus Gott haben, sind alle Versuche, geistliches Wachstum zu produzieren, schon von vornherein zum Scheitern verurteilt. Wie viele Ersatzlösungen gibt es doch? Ich will einmal einige aufzeigen. Auch in den Evangelisationspraktiken wird es leider nicht immer nach dem, was die Bibel bezeugt, verkündigt und praktiziert, sondern man inszeniert etwas. Ich war in einer Evangelisation bei uns im Remstal mal dabei. Ach, was war das für so eine Show? Da kamen zwei auf dem Motorrad in die Kirche hereingedonnert. Das hat natürlich sofort die Aufmerksamkeit der jungen Leute auf sich gelenkt. Da war was zu sehen. Und dann gab es Interviews, das kann man ja alles mal machen. Aber was dabei herauskommt, ist in der Regel nicht das eigentlich Zentrale, sondern das ist so ein bisschen drumherum. Da sieht einer, wie etliche so happy sind. Ach, das will ich auch haben, kannst du haben, komm, Handauflegung. Ohne zu fragen, wo liegt das eigentliche Wurzelproblem? Geht es um Sünde und Kreuz? Was wird da eigentlich inszeniert? Oder es ist eine rein rationelle Angelegenheit. Man ist mit dem Verstand dabei, aber es geht nicht ins Herz. Denn es heißt nicht, dass mit dem Verstande geglaubt wird, sondern mit dem Herz. Da, wo die Zentrale unseres Wesens, unseres Seins ist, wo Charakter gebildet wird. Bruder Heck hat einmal gesagt, ich habe das hier schon des Öfteren wiedergegeben, weil es so drastisch ist. Ich denke, Otto, du kennst das auch. Da gibt es dann Leute, die haben Hutgröße 80 und Schuhnummer 20. Alles im Kopf. Die Proportionen stimmen nicht. Es mag genug sein, dieser negativen Beispiele, Sie könnten das noch auflisten. Ich will aber auf das hinweisen, was die Bibel bezeugt. Nach Johannes 3, Vers 16, das ist ein ganz bekanntes Bibelwort, bekommt man nur neues Leben aus Gott, wenn man an Jesus Christus glaubt, an den, der am Kreuz für uns starb und der für uns auferweckt wurde. Johannes 5, Vers 24, wer an mich glaubt, oder ich könnte im Weiteren sagen, wie ist die Schrift bezeugt, der ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommt nicht mehr in das Gericht, in das Endgericht vor dem weißen Thron. Vor dem Preisgericht, der Preisrichterbühne, Bema Christu im Griechischen, 2. Korinther 5, Vers 10, werden wir, die Gläubigen, auch erscheinen müssen. Aber es ist ein Unterschied. Es ist etwas Wunderbares, wenn wir das fassen dürfen. Weil er für uns starb, brauchen wir nicht mehr dem ewigen Tode zu verfallen. Er ist uns gemacht zur Gerechtigkeit. Und das ist ja das große Thema des Römerbriefes. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die in Christus geoffenbart ist. Und darum dürfen wir gerechtfertigt sein. Darf ich mal fragen, wissen Sie das? Dass sie bei Gott angenommen sind, richtig sind vor ihm, weil Jesus Christus für sie ein ganzes Heil erworben hat und weil sie nun durch den Glauben den Heiligen Geist empfangen konnten. Wodurch sind sie wiedergeboren? Weil sie sich bekehrt haben? Nein, das hängt zwar auch damit zusammen, aber zuerst nach 1. Petrus 1, Vers 3 sind wir wiedergeboren, durch die Auferweckung Jesu Christi aus den Toten. Das ist die Grundlage des neuen Lebens in Christus. Wir in der Christenheit feiern ja immer bestimmte Heilsereignisse. Aber das ist auch alles so verflacht, dass man nur bei Äußerlichkeiten stehen bleibt, mit wenigen Ausnahmen. Was ist da Ostern? Welche Vermischung? Ohne Osterhasen, ohne schönes Frühlingswetter geht's dann nicht. Ja. Wie viele heidnische Elemente sind in die Bräuche eingeflossen? Auch wenn jetzt in die Idea Spectrum jemand das etwas anders darzustellen versuchte. Eindeutig ist das Ei das Fruchtbarkeitssymbol. Und der Hase dafür auch zuständig. Aber das hat mit neuem Leben aus Gott ja gar nichts zu tun. Neues Leben aus Gott. Ist jemand in Christus, ist er eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. In Christus, das heißt, in der Gemeinschaft mit ihm auf der Grundlage seines Heils zu neuem Leben, zu neuen Dimensionen vorgestoßen zu sein. Das brauchen wir. Dann haben wir nicht nur etwas vom Leben, Gott schenkt uns auch so vieles hier noch an Freuden, aber dann haben wir das Leben. Und das Leben wird immer dann entscheidend als Kriterium offenbar, wenn es bei uns um Todessituationen geht. Im geistlichen Sinne und auch im weiteren Sinne. Was ist das für ein Geschenk, wenn man Menschen trifft, die eine so lebendige Hoffnung haben? Ich war jetzt zu einigen Bibeltagen im Schwarzwald und ein lieber Bruder nahm mich zu einer 92-jährigen alten Frau mit. Sie lebte in einem Hochhaus völlig allein, ohne Verwandte, hatte Krebs und war der strahlendste Mensch, den ich seit langem gesehen habe. Wir meinten sie trösten zu müssen, aber von ihr ging das Leben aus. Sie sagte, ich bin erwählt vor Grundlegung der Welt und weiß, wohin meine Reise geht. Und der, der gesagt hat, der in mir angefangen hat, das gute Werk, er wird es vollenden, der bringt mich hindurch. Köstlich, wenn jemand weiß, das ist das Leben. Das ist das erste Begriffspaar. Ich will es nur andeuten, weil Sie ja auch etwas noch dazu beitragen sollen und können und das vertiefen können. Das zweite, auch wieder da, die Alternativen. nur diesseits irdisch orientiert oder jenseits himmlisch? Ich muss das Letzte dazufügen, um noch zu sagen, um in Christus zu sein. Denn wir haben ja heute einen Trend in unserer Gesellschaft, dass so vieles transzendent im weitesten Sinne ist, was aber okkult ist. 60-70% der Menschen haben irgendwelche Erfahrungen mit dem spirituellen Bereich. Und der Grenzübergang zu dem, was auch Gläubige verkünden, der ist sehr, sehr fließend. Da müssen wir aufpassen. Denn das muss ich auch nochmal sagen, die Lüge kommt ja nicht so plump direkt im Sinne von Spiritismus, Satanismus. Da ist ja die Verführung sofort zu erkennen. Sie kommt auf raffinierte Weise, denn der Fürst und Gott dieser Welt verstellt sich in einen Engel des Lichts. Wie viele Erfahrungen Menschen mit dem Jenseits machen, das ist schon heute erschreckend, aber nicht auf biblisch fundierte Weise, sondern auf selbstgewählte Weise. Darum ist die Frage, wohin sind wir orientiert? Wir leben gewiss im Spannungsfeld zweier Reiche, Welten oder Wirklichkeiten. Einmal im Diesseits. Wir sind noch Menschen mit Fleisch und Blut. Wir leben in dieser Schöpfung. Wir leben auf dieser buckeligen Erde mit all den Problemen und Freuden. Aber sind wir auch ins himmlische Wesen versetzt? Und jetzt will ich nochmal bei den Feiertagen ansetzen, was eigentlich das als Heilsgrundlage meint. Karfreitag bedeutet nicht nur, dass der Herr am Kreuz hing, wir Vergebung unserer Sünden haben und das alte Ich auf dem Thron sitzt, sondern dass der alte Mensch mitgekreuzigt ist. Mitgekreuzigt, dann ist er auch mitbegraben, wenn wir alles begrabene Leute wären. Tod für die Dinge dieser Welt, nicht mehr gegenüber dem, was andere uns an Not, Leid, Ärger zufügen, gestorben, begraben. Das ist die Grundlage. Lesen Sie mal das normale Christenleben von Watchman Nee, der das auch bezeugt. Und viele Gottesmänner. Aber nicht genug damit, das ist nur die negative Seite. Sondern wir sind auch mit ihm auferweckt. Und versetzt nach Epheser 2, Vers 6 in das himmlische Wesen. Wissen Sie das, dass Sie versetzt sind und nicht nur hier sitzen so schön auf der Bank, sondern auch versetzt sind dorthin, wo Christus ist. Das ist die Stellung. Darum sollen wir suchen und trachten nach dem, was droben ist. Wer das nicht weiß, der sucht immer nach irdischen Dingen, auch im religiösen Bereich. Der versucht immer, das Diesseits zu mobilisieren, zu aktivieren, sieht immer auf das Anschauliche, das Sichtbare, das Zeichenmäßige. Kreuz scheidet davon. Und wissen Sie, dass am Kreuz die Jünger, die alle Zeichen und Wunder erlebt hatten, das nicht verstanden hatten? Da liefen die Massen ihm nach. Am Kreuz war der Herr allein. Und was sagt Paulus am Schluss seines Lebens? Die Massen folgten ihm nach, ja. Jesus Marsch mit 100.000 Leuten inszeniert. Hat er das gemacht? Hat er nicht zustande gebracht. Da muss doch wohl was heute nicht stimmen, oder? Machen wir den Weg breiter und sagen, der Bürgersteig auf dem breiten Weg, das ist auch ein schmaler Weg. Ich habe manchmal den Eindruck, mitgekreuzigt, mitbegraben, mit auferweckt und dort droben sitzen, dann können wir nach dem trachten, was unsere eigentliche Heimat ist. Die ist nicht hier, sondern drüben, obwohl wir uns hier zu bewähren haben. Diesseits oder das, was der Herr für uns bereitet hat. Ich darf auch nochmal darauf hinweisen, das ist ein Thema, das wir immer wieder auch in den Brüderkonferenzen während der prophetischen Wochen behandeln. Es muss auch differenziert werden zwischen der Berufung Israels als Volksganzes und der Berufung, die die Gemeinde, die Ekklesia, eine Auswahl aus den Nationen und Israel hat. Die meisten setzen sich an die Stelle Israels, nicht nur die katholische Kirche. Seit Augustinus De Civitate Dei, wo er den Gottesstaat hier auf Erden einrichten wollte. Immer etwas hier machen. Unsere Berufung ist eine nach Epheser 1, Vers 3 dort droben. Unsere Segnungen sind in den himmlischen Örtern gesetzt. Und wir trachten immer nach dem, was länger und breit ist, was für Israel da war. Da hat man ja was in der Hand. Sicher, Gott führt Entwicklungsphasen. Und wenn man ein Kindlein in Christus, braucht man viel Anschauliches, so wie ich das als Pädagoge immer wieder erlebt habe. In der Grundschule brauchen die Kinder, wenn sie in den Leseprozess eingeführt werden, Anschauungsmaterial, Bildchen anhand, deren sie Wörter gewinnen, Begriffe gewinnen. Aber wenn man das in der Universität macht und setzt den Germanistikstudenten Bilder vor, um sie damit zur Texterschließung zu führen, dann würden die weglaufen. Unsere Berufung ist in Christus. Und wenn Sie dann die Briefe des Apostels lesen, vor allen Dingen die Gefangenschaftsbriefe, da finden Sie nichts Spektakuläres, nichts Anschauliches, da geht's über Leiden zur Herrlichkeit. Aber hat deswegen die Gemeinde, wenn sie diese Berufung erkennt, weniger? Der auferstandene Christus in mir, ob dann eine Krankenheilung geschieht oder nicht, ist immer mehr als jede Heilung. Denn jeder, der eine Krankenheilung erfährt, muss wieder sterben. Es sei denn, der Herr kommt. Wir müssen die Prioritäten geistlich einordnen. Wenn Paulus darum bittet in Epheser 1, dass wir erleuchtete Herzensaugen kriegen, damit wir diese Herrlichkeit erkennen, ins Vaterherz Gottes schauen, das kann man nicht mit einer Vision. Gott hat nie jemanden gesehen. Das ist alles noch anschaulich. Dann erfahren wir von ihm das Gleiche, was Christus erlebte, nämlich, dass er aus dem Tode durch die Kraft Gottes herausgeholt wurde. Paulus sagt, zu erkennen ihn und die Kraft der Auferstehung und dann die Gemeinschaft seiner Leiden. Das sind Linien, die sind leider oft verschüttet oder verborgen. Liebe Geschwister, wenn Sie Kraft und Vollmacht im Leben haben wollen, geht das nur über Sterben, nur über Kreuz. Alles andere ist Illusion. Sie und ich, wir haben nur so viel Auferstehungsleben, konkret praktisch, als wir bewusst im Kreuz leben. Und darum drückt sich das fromme Ich gern. Kreuz, nein. Hat auch jemand gesagt, wenn die Christen in Rumänien die Botschaft, ich will jetzt keine Namen nennen, die sie hier hätten in Deutschland, wenn die gehört hätten, dann hätte es nicht diese Not, dieses Elend gegeben. Ist das nicht eine erschütternde Überheblichkeit? Wohlstandsevangelium. Ich sage das mir selber und will mich nicht überheben, das steckt von Natur aus in mir drinnen. Sind wir diesseits orientiert oder auf das, was droben ist? Und das zeigt sich an unserer Blickrichtung. Was wir anschauen, das prägt uns, das gewinnt Macht über uns. Ich habe oft mit Referendaren über den Anschauungsbegriff im Unterricht gesprochen. Das ist nicht nur, was ich visuell aufnehme, sondern das wird durch alle Sinne geprägt und vollzieht sich in einem inneren Wandlungsdenk- und Erkenntnisprozess. Veränderungen, dass wir wegsehen, lernen von dem, was uns ständig begegnet, ansprechen will, positiv oder negativ, was uns in Beschlag nehmen will, was uns entweder himmelhoch jauchzend oder zu Tode betrübt sein lässt. Wie in Christus, Christus in uns. Darum heißt es nicht, schaut zurück, schaut um euch, schaut in euch, auch nicht optimistisch nach vorn, sondern schaut nach oben. Ihn anschauend werden wir verwandelt von einer Herrlichkeit zur anderen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das sind einige dieser Perspektiven, die sich mit diesem Problem befassen. Also diesseits oder himmlisch, jenseits, christozentrisch orientiert. Ich werde das noch ausführen, wenn ich über das Thema spreche, zielorientiert leben. Ein dritter Bereich, nur Wissen oder Geist, Kraft und Gewissheit. Ich habe den Wissensaspekt schon angesprochen am Anfang, als ich auf Dinge hinwies, die heute angeboten werden im christlichen Krämerladens. Wir meinen manchmal, dass das Wissen schon Erkenntnis sei. Wissen ist Voraussetzung dafür. Ohne Wissen geht es nicht. Aber wenn es nur im Kognitiven, also im Wissensbereich bleibt und nicht ins Herz hineindringt, dann haben wir alles im Kopf. Dann ist es ein Buchstabenglaube und der Buchstabe tötet. Der Buchstabe tötet. Das ist genauso eine Gefahr wie das Emotionale, dort im Gefühls-, im Erlebnisbereich und hier im rein rationalen Bereich. Da waren mal zwei Brüder intensiv beschäftigt mit dem Wortschulen. Das ist wichtig, tue ich auch. Jeden Buchstaben haben sie umgedreht. Und da gab es ja noch so ein Pünktchen im Hebräischen, besonders wichtig, das kann den Ausschlag geben. Und da haben sie hin und her diskutiert, auf einmal fiel dem einen auf, ach, es war ja nur Fliegendreck. Bitte, Sie verstehen recht, ich will das nicht diffamieren, ein gründliches Studium, aber wenn es nur im Kopf bleibt und nicht zum aktiv lebendigen Glauben wird, dann ist uns das mehr zum Schaden. Maria bewegte alle die Worte im Herzen. Und mit dem Herzen wird geglaubt. Da muss allerdings etwas Neues geschehen sein. Neuzeugung, denn das beginnt im Innersten, im Geist. Und der Geist ist ein Teilbereich des Herzens. Da muss Neues sein, denn aus dem Herzen natürlicherweise kommen arge, schlimme Gedanken. Wie kommt es dazu? Paulus sagt in 1. Thessalonicher 1, Vers 4, dass seine Botschaft nicht allein war im Wort. Das ist wichtig, ist die Grundlage. Denn der Glaube kommt aus dem Wort. Aber nicht nur allein im Wort, sondern auch in Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Das gehört zusammen. Der Heilige Geist verbindet sich nur mit dem Wort. Und das Wort muss durch den Heiligen Geist erschlossen werden. Dann kommen wir zu einer großen Gewissheit. Diese Gewissheiten, die uns das Wort Gottes vermitteln möchte, stehen an vielen Stellen der Bibel. Ich kann nur einige mal kurz anführen, damit uns auch das nochmal bewusst wird, weil das auch eine Voraussetzung des Heils ist und damit des geistlichen Wachstums. Wenn ich keine Gewissheit habe, dann werde ich von allerlei Winterlehre hin und her geworfen, suche überall, gehe von einer Richtung in die andere, von einer Konferenz in die andere und werde doch enttäuscht. Wir brauchen die Gewissheit des Heils. In 1. Timotheus 1, Vers 15 heißt es, das ist gewisslich wahr. Und ein teuer wertes Wort, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, Sünder zu erretten. Nicht Pharisäer, nicht Selbstgerechte. Römer 8, Vers 16, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Das kann nur der Geist Gottes selber vermitteln. Kann keine Institution, keine Kirche. Und Hiob konnte bezeugen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Dann dürfen wir gewiss sein, der Liebe Gottes, nach Römer 8, 38, 39, nichts vermag uns zu scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Nichts vermag uns zu scheiden. Was versucht der Feind, die Umgebung, manchmal wir selber, alles uns aus dieser Gemeinschaft mit Gott heraus zu katapultieren, uns zu verschleiern, dass Gottes Liebe sich ständig um uns müht. Ja, die Liebe Gottes ist bereits nach Römer Kapitel 5, ausgegossen in unsere Herzen. Hebräer 6, Vers 19, wir haben die Gewissheit eines festen Ankers. Und zwar der Anker der Seele muss ins Allerheiligste geworfen werden. In unserer Seele, in den Emotionen ist nie dieser Anker. Er ist allein in Christus. Dort droben, wo unser eigentlicher geistlicher, schon jetzt bereiteter Heimatort ist. Unser Wandel, unsere Politik, Politeuma steht da im Griechischen, ist in Philipper 3 bezeugt bereits dort droben. Das sind Gewissheiten, die wir brauchen. Gewissheiten der Zusagen Gottes, Römer 4, 21. Abraham wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißen hat, das wird er auch tun. Wissen Sie das? Alle Verheißungen sind Ja und Amen in ihm. Aber nicht zu unserer Darstellung, nicht zur Darstellung unserer Gemeinde oder Bewegung, sondern zu seiner Verherrlichung. Und damit wir selber sein sollen, zum Lob und Preis seiner herrlichen Gnade. Das sind Zusagen Gottes. Und schließlich ein letztes noch, die Gewissheit der Bewahrung, dass er uns bis zum Ziele bringt. Denn ich weiß, wem ich geglaubt habe und bin der Überzeugung, dass der, der mächtig ist in uns, auch das anvertraute Gut bis auf jenen Tag bewahren wird.
Durch den Heiligen Geist.
Ja, das ist das Entscheidende. Nicht, weil wir das selber haben, sondern der Geist Gottes wirkt das selber in uns. Also, herrliche Gewissheiten, nicht nur Kopfwissen, sondern geistgewirktes Wissen. Das kann Ihnen nur Gott selber aufschließen. Sehen Sie, das können wir hier bezeugen. Hier wird viel gesagt und das ist gut, aber letztlich müssen Sie das selber durch den Herrn versiegelt bekommen. Nicht durch einen Neuapostel, der Sie versiegeln muss. Denn alles menschliche, zusätzliche Einrichtungen. So, und ein weiterer Bereich noch, ich fasse das kurz, zwei möchte ich doch noch nennen. Nicht menschliche Philosophie, nicht menschliche Weisheit, sondern die Gottesweisheit, die zentriert ist im Kreuze Christi. Wenn Sie 1. Korinther Kapitel 2 lesen, ich kann das jetzt nicht tun, dann erfahren Sie, wie der Apostel Paulus darum ringt, die Korinther vor menschlicher Weisheit zu bewahren. Vor der Philosophie. Philosophie und Juristerei, hat einmal Goethe im Faust gesagt. Das sind die problematischen Dinge. Er sieht sie anders. Nun, bei Paulus geht es um die Weisheit Gottes. Und das Eigenartige ist, dass die Weisheit Gottes für den Menschen, der nicht erleuchtet ist vom Geist Gottes, Torheit ist. Das ist die Torheit des Kreuzes. Und genau diese göttliche Torheit hat der Herr benutzt, um seine Weisheit zu offenbaren. Am Kreuz scheiden sich die Geister. Darum kann kein Moslem Vater sagen. Und welch eine Irreführung in diesem Allah Gott, den Gott und Vater unseres Herrn Jesu zu sehen. Wir dürfen Vater sagen, weil durch Jesus Christus ein volles Heil uns geschenkt ist und wir dürfen Brüder Jesu sein, Glieder seines Leibes, wo er das Haupt ist. Ich will zu dem Kreuz auch einiges sagen, damit deutlich wird, wie die Kreuzesgewissheit, die Bedeutung des Kreuzes für uns, auch im geistlichen Wachstum, dann eminent wichtig sind. Satans Fall, der Sündenfall, Satans Herrschaft und Macht, Reich der Finsternis, Sünde, Tod und Verderben, all das hatte die Notwendigkeit des Kreuzes im Plane Gottes schon vor Grundlegung der Welt mit einbezogen, dann konkret auch zur Folge. Es geht da um die Gesamtwiederherstellung der göttlichen Macht und Herrlichkeit im gesamten All einmal. Es geht um Erlösung, Heil, Gerechtigkeit und Versöhnung. Das brauchen wir und das ist alles im Kreuz. Von Gott aus schon zielorientiert geschehen. Und in der Auferweckung ist das von Gott legitimiert. So ist das Kreuz die Grundlage der Versöhnung, der Zurechtbringung. Und wenn Paulus von der Innenseite in Kolosser 2, Vers 14 und 15 schreibt, wo der Herr aktiv am Kreuz gehandelt hat, nicht was man in den Evangelien immer nur von der Außenseite her sieht oder andeutungsweise auch da schon weitergeht. Die Handschrift, die gegen uns war, die Anklageschrift, ist ausgetilgt, aus den Prozessakten herausgenommen, entfernt und ans Kreuz geheftet. Und da hat er die Fürstentümer und Gewalten völlig entwaffnet, öffentlich zur Schau gestellt, einen Triumph aus ihnen gemacht. Das ist geschehen. Aber nur da, wo ein Gläubiger versetzt ist, aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich des Sohnes seiner Liebe, kann das praktiziert werden. Wenn wir einen anderen Herrn haben, nicht den schaurigen Diktator, den Verführer. Der Sohn der Liebe ist unser Herr. Und sehen Sie, da kann man jetzt nicht, wie es auch manchmal völlig überzogen geschieht, ganze Gebiete von Dämonen befreien wollen. Ich habe das, als ich in Berlin gerade einen Dienst hatte, während des Jesusmarsches erlebt, dass da die Massen in der Demonstration gerufen haben, auf die Frage hin, wer war früher Herr hier in Berlin, das war gerade auf dem Marx-Engel-Platz, Honecker, wer ist heute Herr? Dann haben sie alle geschrien, Jesus, noch mal lauter und immer stärker. Er ist schon längst der Herr. Das brauchen wir nicht so zu machen. Und auf diese Art und Weise wird der Fürst dieser Welt nicht von Berlin abhauen. Das ist völlig illusorisch. Sondern nur, wenn ein Einzelner Buße tut und wenn er Raum macht für den Christus. Schwärmerei. Dadurch kriegen die viel mehr Dämonen auf den Hals. Entschuldigung mal, wenn ich das so hart sage. Fürstentümer und Gewalten sind entwaffnet. Und das ist alles am Kreuz schon geschehen. Es muss nur konkret einmal offenbar werden, das wird dann geschehen, wenn der Herr selber sich offenbart und die Gemeinde mit ihm geoffenbart wird. Auswirkungen will ich auch noch kurz nennen. Unsere Schuld ist vergeben, das Vergangenheitsproblem bewältigt. Er trug unsere Leiden und Schmerzen. Die Strafe liegt auf ihm, durch seine Wunden sind wir geheilt. Das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. 1. Johannes 1, 7b. Die erste Stelle aus Jesaja 53, 4 und 5 haben Sie sicher gekannt. Gerechtfertigt sind wir. Und weil wir gerechtfertigt sind, haben wir nun Frieden mit Gott. Auch da wieder merken Sie, wie die Welt, die nur aufs Diesseits ausgerichtet ist, hier Frieden machen will. Mit Friedensdemonstrationen, das kann ja alles sein. Aber ohne Wirkung in der jenseitigen Welt. Erst Friede mit Gott, dann muss der Gott des Friedens uns durch und durch heiligen. Und dann kann auch, wenn wir Sorgen und Probleme haben, der Friede Gottes unsere Herzen erfüllen. Wunderbare Folgen des Kreuzes. Möchte der Herr uns schenken, dass wir da unterscheiden zwischen der Weisheit von dieser Welt und dem, was im Kreuz verborgen liegt. Ich bin mir dessen bewusst, auch hier nur andeuten und wollte es auch bewusst tun. Und nun noch ein letzter Punkt. Ich-Verwirklichung oder Christusdarstellung. Ich habe mich während meiner Berufszeit auch sehr viel mit Psychologie befassen müssen, primär natürlich mit Entwicklungspsychologie, Lernpsychologie, Sozialpsychologie, aber auch mit anderen psychologischen Richtungen. Und wenn Sie da ein Modell eines humanistischen Psychologen verfolgen, Maslow, der einen Bedürfniskatalog entwickelt hat und das in einer Pyramidenform dargestellt hat, dann geht es von den grundlegenden existenziellen Bedürfnissen über andere Bedürfnisbereiche, die will ich jetzt nicht nennen, bis hin zur Selbstverwirklichung. Und wir haben in den hessischen Bildungsplänen das auch ganz klar vorgefunden als pädagogische Ziele, als Lernziele. Ich-Verwirklichung, Selbstdarstellung, Emanzipation, das große Schlagwort. Und wohin das heute geht, das merken wir doch. Dass eine Pädagogik ohne biblische Autorität, eine antiautoritäre, eine laissez-faire oder selbst auch eine demokratische Ergebnisse zeitigt, die wir heute haben. Bis hin zu den ganzen falschen emanzipatorischen Bewegungen, Feminismus, die schaurige Ergebnisse gezeitigt haben. Bitte, ich bin für eine geistliche Gleichwertigkeit zwischen Mann und Frau. Aber in der Darstellung gibt es immer noch geschöpflich bedingte Unterschiede, Differenzierungen. Ich habe es hier schon oft erzählt, ich will nur ein Beispiel bringen. Eine Theologin aus meiner früheren Landeskirche in Nordhessen, und mein Seminar hat mit dem Institut auch zusammenarbeiten müssen, Elga Sorge, die aus dem Vornamen Helga das Haar herausgenommen hat, jenen Hauch, den Ruach, den Gotteshauch, der bei Abraham hineinkam, weil sie nicht an Herr oder Herrschaft erinnert werden wollte. Ich meine, dann ist das schon psychopathisch oder man kann noch andere Bezeichnungen dafür finden. Das war ja auch die Frau, die die 10 Gebote umfunktioniert hatte, die etwa gesagt hat, du darfst Ehe brechen, du darfst aber auch treu sein. Das sind die Ergebnisse einer falschen Emanzipation, einer feministischen Theologie, die mit dem Wort nichts mehr gemein hat. Und wenn man auf dem Kirchentag auch eine Jessa Christa ansprechen will und diese Vokabel ins Spiel bringt, sind das schlimme Entgleisungen. Nun, ich will dabei nicht stehen bleiben. Sie sehen nur, wohin die Ich-Verwirklichung letztlich führt. Und Paulus warnt in 2. Timotheus 3 davor. Es wird am Ende der Zeit schlimm sein. Schlimme Fristen geben. Und da wird in 3x6 Eigenschaften der Mensch des Endes beschrieben. Nur 2 Hinweise. Er wird scheinfromm sein. Also nicht atheistisch. Das haben unsere Väter, die Prophetie kannten, schon vor Jahrzehnten gesagt, etwa Malessa, der nie geglaubt hatte, dass es eine kriegerische Auseinandersetzung zwischen Ost und West gäbe, sondern der damit gerechnet hat, dass der Westen den Osten wirtschaftlich, materiell irgendwie zu Boden kriegt. Er hat Recht behalten, weil der Endzeitmensch fromm sein wird. Fromm, religiös, Menschen, die da haben, den Schein oder die Form der Gottseligkeit und die Kraft verleugnen sie. Oder Paulus sagt in 2. Thessalonicher 2, wer die Liebe zur Wahrheit nicht annimmt, dem sendet Gott selber kräftige Irrtümer. Und diese Irrtümer werden begleitet mit Zeichen und Wundern. Zeichen und Wunder sind längst kein Beweis für göttlichen Ursprungs. Ich glaube auch an göttliche Wunder. Wir haben sie erlebt und erfahren. Wir erfahren Krankenheilungen bis hin auch zur Befreiung von Krebs. Aber hängen das nicht an die große Glocke. Gott kann, aber er muss nicht so. Und alles Spektakuläre, wo die Massen mobilisiert werden, geht in der Regel immer ins Antichristentum. Darum ist wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, wozu die Gemeinde erwählt und berufen ist. Also nicht Selbstdarstellung, nicht Selbstverwirklichung. Frommes Ich-Wesen wird da angegeben und der Egoismus der Menschen nimmt ganz schlimme Formen an, so wie wir das heute haben. Lästerer, das erfahren Sie bei weiteren feministischen Theologinnen. Bei uns im baden-württembergischen Raum haben wir so eine Dame, die von einer Wildschweingöttin redet. Und da gehen sogar Theologen für die auf die Straße, die mit so einem Ansinnen aber noch ernst genommen werden will. Sie hat jedenfalls, um dem Lehrzuchtverfahren auszuweichen, das nun doch jetzt von sich aus zurückgezogen. Aber das sind alles schlimme Entwicklungen. Lästerer und ein Beispiel aus der Pädagogik,
Die Kinder werden den Eltern ungehorsam sein. Ist nicht nur ein normales Generationsproblem, sondern das ist die bewusste Auflehnung der heutigen Generation gegen alle Autoritäten. Ich habe mich ja nun mit diesen APO-Leuten, mit denen, die von der 60er-Generation her kamen, immer wieder auseinandersetzen müssen. Es war interessant, hart und aufreibend, aber Gott hat Gnade geschenkt. Im Grunde waren es arme, irregeleitete Menschen. Und man kann denen nicht mit Gegendiktatur begegnen, sondern nur in der Liebe Christi und in der Wahrheit. Und da habe ich festgestellt, dass Gebet und geistliche Vollmacht viel mehr auszurichten vermag als Moralisieren, gesetzliches Appellieren und Reglementieren durch Amtsautoritäten. Die Menschen müssen erkennen, dass wir geistliche Autorität haben. Das will Gott uns schenken. So viel zu dieser Spannung. Wir brauchen also das, was dann Paulus sagt, damit schließe ich ab, seinem Sohn im Glauben, dem Timotheus, im Gegensatz zur Ich-Verwirklichung, nämlich Christus Darstellung. Du aber bist gefolgt meiner Lehre, einem klaren Wort, meinem Wandel, meinem Glauben, meiner Liebe. Und zwar bezogen auf den Paulus, nicht auf den Menschen, sondern den Christus in ihm. Und dann hat er auf die Leiden auch Bezug genommen. Wenn wir ein Christentum ohne Kreuz und ohne Leiden wollen, ist das nur eine Seite. Gott gibt Kraft und schenkt diese Möglichkeit. Ich will damit abschließen, fasse nochmal zusammen. Ich habe an einigen Beispielen auf Grundlagen, Voraussetzungen geistlichen Wachstums hingewiesen, habe natürlich auch schon hier und da einige Perspektiven angedeutet. Denn das ist nicht nur punktuell zu machen, sondern bedeutet Prozess. Ich nehme nochmal die Fragen. Biologisches Leben nur oder Leben aus Gott durch Neuzeugung, Neuschöpfung. Wie in Christus, Christus in uns. Zweitens, nur diesseitsorientiert oder himmlisch orientiert. Unser Wandel ist dort oben. Ist die große Frage, was wir anschauen, gewinnt Macht über uns. Drittens, nur Kopfwissen oder geistliche Gewissheit mit Kraft und Vollmacht. Nach 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Viertens, nur menschliche Philosophie oder Gottes Weisheit, die sich im Kreuz des Christus darstellt. Denn Paulus sagt, ich will mich nur rühmen des Kreuzes, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das war sein Kriterium. Und letztens, fünftens, Ich-Verwirklichung oder Christusdarstellung. Soweit, und ich würde gleich, man wird es in ein, zwei Minuten geschehen, sagen, wie ich weiter vorgehen möchte, und dann können wir das nach dem Gebet und dem Lied nachher organisieren. Da hier auch mit Professor Seiß immer Gruppenarbeit einbezogen würde, mache ich das gern. Ich habe das auch immer wieder praktiziert in Seminaren, in Schulen, in Unterricht und habe es hier auch immer wieder angeregt und bin dankbar, dass wir das hier aufgreifen können. Ich mache Ihnen jetzt einmal folgenden Vorschlag. Inhaltlich zunächst, nämlich, dass Sie in Gruppen mal weitere solche Begriffspaare, solche Spannungsmomente finden, was nicht und wie es biblisch aussieht. Also zum Beispiel Gesetz und Gnade, ich nenne nur noch zwei, breiter oder schmaler Weg, alles was als Voraussetzung von der Bibel für gesundes Wachstum angeboten wird. Da finden Sie sicher noch ein oder das andere Paar. Und der zweite Aspekt, ich will es nur auf diese beiden reduzieren bei der Arbeit, die wir heute machen. Gibt es nun Kriterien dafür, das zu überprüfen? Das heißt also, wenn ich die positiven Dinge rausgegriffen habe, das Leben aus Gott, woran erkenne ich das? Ich habe ja einiges mit angedeutet. Oder, dass wir nicht nur Kopfwissen haben, sondern dass es ins Herz gegangen ist. Oder, dass wir nicht uns selber verwirklichen, sondern Christus. Es gibt Kriterien dafür, vom Wort her und aufgrund der Erfahrung. Also diese beiden Momente wollten wir inhaltlich einmal kurz noch aufarbeiten und vertiefen. Deswegen habe ich nicht alles ausgeführt, intensiv, gründlich, sondern extensiv gemacht, damit sie noch Raum haben. Sonst haben sie ja nichts, wenn ich ihnen alles biete. Aber sie müssen auch jetzt mal eine Tendenz haben, wo sie intensiv weitermachen können. So, der nächste Aspekt, wie wir das organisieren hinterher, das gebe ich jetzt an. Die beiden Punkte nochmal inhaltlich. Ja? Also.
Also die weiteren Alternativen.
Also Alternativen, die Sie selber finden. Ich hatte ja noch gefunden, Gesetz und Gnade, breiter und schmaler Weg. Es gibt noch Fleisch und Geist, wenn Sie da nochmal weiterdenken. Oder selber andere solche Begriffspaare finden. Da, wo es nicht als Grundlage, Voraussetzung dient, ne? Fleisch nicht, Gesetz nicht, eigenes nicht, Ich-Verwirklichung nicht. Das habe ich ja immer herauszustellen versucht. Also was nicht dran ist, aber was dann Grundlage bietet für geistliches Wachstum. Und das immer mal in so einem Begriffspaar zusammenfassen. Sie finden sicher noch andere. Ich will sie Ihnen ja nicht alle jetzt vorgeben. Und dann nochmal die Kriterien, woran kann ich das, was wirklich Grundlage ist, vom Wort her einschätzen, bemessen, beurteilen, denn wir müssen ja beurteilen und prüfen. Und Sie können auch Erfahrungen reinbringen. So, das wäre zum Inhalt hin. Jetzt zur Organisationsform. Ich habe das mit dem Hausvater abgesprochen. Ich würde es also mal nicht jetzt so reglementieren und vorgeben, sondern informelle Gruppen bilden, weil wir uns noch nicht so kennen. Das heißt, dass diejenigen, die zu einer Gruppe selber zusammenkommen möchten, sich auch da einfinden und wir nicht von uns aus das zuteilen, dann finden sie eher im Kommunikationsbereich die Möglichkeit, das inhaltlich zu erarbeiten. Dann ist meine Erfahrung, Gruppen zwischen 4 und 8 sind die optimale Größe. In der Regel haben wir immer 5 oder 6 in eine Gruppe eingebunden. Sind es 15 oder mehr, dann ist der Kreis zu groß. Sind es weniger, man kann auch Partnerarbeit machen, aber das will ich nicht. Diese Sozialform hat etwa aufgrund der Erfahrung diese Zahl. Man kann also zwischen 4 und 8 wählen. Und ich würde das nachher machen, ganz spontan. Wir haben Raum genug, wo wir das machen und uns einfinden. Und ich würde dann sagen, bei so einem Wetter, Manfred, könnte man auch informell, wenn Sie es wollen, die Gruppen könnten sich heute Nachmittag ab 16:30 auch nochmal wieder treffen, wenn Sie wollen. Können heute Morgen etwas vorarbeiten, denn sie hatten schon einiges zu hören, können das selber festlegen. Und morgen, vor meinem Dienst, eine halbe Stunde, bringen wir mal Ergebnisse ein. Die Gruppen, die also ganz kurz etwas zu sagen haben, wir werden nicht alle 15 oder 16 Gruppen haben können, das kann später noch einfließen, möchten das kurz darstellen. Damit ich wieder auf das eingreifen kann, dann wird das nämlich ein echter Prozess des Wachstums und des Lernens miteinander. Wir können von Ihnen lernen und umgekehrt. Das ist immer etwas Schönes. So, das Einteilen mache ich nachher und dann würde ich dich bitten, hier jetzt den Abschluss zu machen.